Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll mit seinen Programmangeboten zur Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung einen Beitrag zur Sicherung der Meinungsvielfalt leisten. So steht es im Programmauftrag der Öffentlich-Rechtlichen und wir knüpfen uns heute das Wort Kultur in diesem Satz vor. Wenn eine Pandemie die freie Kulturszene eines Landes in ihrer Existenz grundlegend bedroht, was muss dann ein öffentlich-rechtlicher Sender leisten, dessen Anspruch es ist, auch kulturell einen gesellschaftlichen Beitrag zur Meinungsbildung zu leisten, wie es heißt? Der RBB hat darauf eine Antwort gefunden, was es ist und ob es die freie Szene gutiert. Darüber berichten wir heute, aber wir beginnen bei den ersten Krankheitssymptomen, bei denen Sie besonders in diesen Tagen den Arzt oder die Ärztin Ihres Vertrauens aufsuchen sollten. Viele von uns tun das, aber noch mehr von uns fragen erstmal Google, was los sein könnte. Nicht nur bei Grippe, auch bei Kopf- und Rückenschmerzen, bei Seh-, Hör- und Riechstörungen. Google wird immer gefragt, gern in Kombination einer bestimmten Krankheit, die man möglicherweise haben könnte. Und weil diese Suche oft nicht nur seriöse Ergebnisse anzeigt, gibt es jetzt die sogenannten Knowledge Panels, kleine Infokästen, die als erstes angezeigt werden und die auf die Seiten des Bundesgesundheitsministeriums führen. Ja, Google und der Bund haben hier einen kleinen Deal gemacht. Aber das finden nicht alle gut. Ich bin verbunden mit Hinak Feldwisch. Er ist Wissenschaftsjournalist und Mitgründer des Online-Magazins MedWatch. Guten Tag, Herr Feldwisch.
Hallo.
Diese Knowledge Panels enthalten medizinische Infos, die wiederum auf die Seite des Bundes leiten, gesund.bund.de. Woher kommen die Infos auf diesen Seiten? Wer hat die zusammengestellt?
Die Infos kommen von der von vor zwei Monaten gegründeten Seite eben gesund.bund.de. Das ist das sogenannte nationale Gesundheitsportal, was schon seit Jahren in Planung war und wo die Bundesregierung alle Informationen, die die verschiedenen Bundesbehörden und Einrichtungen erstellen, sammeln möchte, damit Patienten eine Anlaufstelle haben, wo sie gucken müssen, um verlässliche Infos zu bekommen. Und diese Gründung dieses Portals hat eben einerseits sehr lange gedauert und nicht richtig funktioniert. Und am Ende hat das Bundesgesundheitsministerium sich jetzt selbst drum gekümmert und ist direkt am Ministerium angesiedelt, was vielleicht nicht die geschickteste Möglichkeit ist, das zu betreiben.
Ja, bevor wir darüber sprechen, um es zu klären, ist da das Gesundheitsministerium auf Google zugegangen oder war es umgekehrt?
Wer da auf wen zugegangen ist, weiß ich selbst nicht. Ich denke mal, dass es da schon länger Gespräche gab. Also ich weiß, dass die Betreiber, die auch sonst diese Informationen bisher schon bereitgestellt haben, also Bundeseinrichtungen zum Beispiel, dass die Interesse hatten natürlich, dass ihre Inhalte auch bei Google präsent sind. Und ich denke, dass es da schon länger Gespräche gegeben haben wird. Und weil es jetzt eben dieses nationale Gesundheitsportal gibt mit einer Adresse, die als Anlaufstelle dienen soll, wird es jetzt nochmal vorangegangen sein.
Ich mache das nochmal klar. Die Informationen der Bundesregierung zu Corona zum Beispiel werden in der Suche bei Google jetzt bevorzugt. Sie werden ganz oben angezeigt. Google wird hier also auch zum Sprachrohr der Bundesregierung. So sehen es zum Beispiel der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, der hier einen massiven Eingriff in den freien und staatsfernen Pressemarkt sieht. Wie beurteilen Sie das?
Ich kann die Kritik da natürlich ein Stück weit verstehen und das ist natürlich für sozusagen manche Konkurrenzanbieter, die Online-Plattformen haben mit Gesundheitsinfos, misslich, dass sie nicht so weit oben auftauchen. Allerdings denke ich auch, dass der Bund und auch Google ein berechtigtes Interesse haben, verlässliche Infos den Suchenden relativ prominent anzuzeigen. Ich halte es aber für ungünstig, eben, dass die Informationen direkt vom Ministerium zusammengestellt werden oder dass das Ministerium direkt dahinter steht, und würde es für sinnvoller halten, dass es eine Organisation wäre, die unabhängiger wäre, wie zum Beispiel eine Stiftung. die hinter diesem nationalen Gesundheitsportal stehen könnte.
Damit die Infos nicht direkt auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums abrufbar wäre. Die Kritik ist hier allerdings, dass eine Form der redaktionellen Aufarbeitung oder Aufbereitung für medizinische Inhalte stattfindet. Also die Bundesregierung klar Pressearbeit macht und sich am freien Markt einen Vorteil so verschafft. Wie sehen Sie das?
Ja, eben der Medienstaatsvertrag verbietet es, dass sogenannte Intermediäre wie Google journalistisch-redaktionelle gestaltete Angebote bevorzugen dürfen. Man kann hier, denke ich, durchaus von einer Bevorzugung sprechen. Es ist nur die Frage, inwiefern diese Inhalte insbesondere journalistisch sind. Da hätte ich Zweifel und würde das eher nicht so sehen. Da sie großteils oder soweit ich weiß, kann man das sagen, aus renommierter Quelle kommen, nämlich von Wissenschaftlern zusammengestellt werden und sich daran orientieren, wie der aktuelle Stand der medizinischen Wissenschaft ist und eine gewisse Unabhängigkeit haben. Also ich würde es da nicht ebenso streng als journalistisch ansehen, aber das ist eine schwierige Frage, das abzugrenzen und beschäftigt jetzt auch die Medienanstalt in Hamburg und Schleswig-Holstein, die sich des Themas angenommen hat und prüft, inwiefern hier ein Verstoß vorliegt.
Auch da werden wir weiter darüber berichten, wenn sich da Neues ergibt. Hinak Feldwisch, Wissenschaftsjournalist und Mitgründer des Online-Magazins MedWatch. Dankeschön.
Gerne.
Medias Res hier, das Medienmagazin im Deutschlandfunk. Freie Unternehmen versus staatlich finanzierte Institutionen. Durch die Corona-Krise haben diese Spannungsfelder nochmal deutlich an Kraft zugelegt. Den einen geht es vergleichsweise gut, die Finanzierung steht. Die anderen stehen am Rande des existenziellen Abgrundes. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk leidet in der Krise kaum, beitragsfinanziert abgesichert, aber berichtet täglich über die Opfer der Krise. Die Kultur zum Beispiel, Künstler ohne Auftrittsmöglichkeiten, geschlossene Clubs und Konzerthäuser. Gleichzeitig aber sehen sich die Sender selbst als Teil des Kulturbetriebes, indem sie nicht nur darüber berichten, sondern ganz konkret mit Orchestern und Bands zum kulturellen Leben beitragen. Müsste da jetzt also nicht mehr kommen in Sachen Solidarität? Ja, sagt der Rundfunk Berlin-Brandenburg und bietet unter anderem im abendlichen Fernsehprogramm denjenigen eine Bühne, die gerade nicht auftreten dürfen. Finden wir gut, sagen Vertreter der freien Szene, aber da ist noch deutlich mehr drin.
Mein Name ist Thomas Ostermeier, ich bin künstlerischer Leiter der Schaubühne. Wir sitzen im Bühnenbild von Werner Subotex, was am Donnerstag, 5. November, Premiere gehabt hätte.
Ich bin Gail Tufts, Entertainerin und Autorin, geboren in Amerika, aber seit 3 Jahren deutsche Staatsbürgerin.
Mein Name ist Daniel Simkin und ich bin erster Solotänzer am Staatsballett Berlin.
Von Montag bis Freitag nach den Spätnachrichten im RBB heißt es jetzt Bühne frei, den ganzen November hindurch. Musikerinnen und Schauspieler, Regisseurinnen und Tänzer präsentieren auf dem Bildschirm das, was sie eigentlich in den Konzertsaal oder ins Theater bringen wollten. Und was sie vom Kultur-Lockdown halten, sagen sie auch unverblümt. Gail Tufts.
Sie war wirklich ein bisschen pissed, dass die das Lockdown-Light nennen. It's not a fucking Coke Zero. I'm sorry, there is nothing light about this.
An diesem Wochenende überträgt der RBB außerdem auf mehreren Kanälen ein Konzert der Staatskapelle Berlin unter Leitung von Daniel Barenboim mit dem Pianisten Andras Schiff. Die Erlöse dieses Benefizkonzerts kommen dem Nothilfefonds der Deutschen Orchesterstiftung zugute, der freischaffende Musikerinnen und Musiker unterstützt. Jan Schulte-Kellinghaus, Programmdirektor des RBB.
Was wir schaffen, ist Aufmerksamkeit für die Kulturschaffenden in Berlin und Brandenburg, weil die natürlich und gerade die Solo-Selbstständigen unter der Corona-Situation jetzt besonders zu leiden haben. Und der RBB ist ja hier ein großer Partner der Kultur in Berlin und Brandenburg und deshalb haben wir auch auf diese Notlage jetzt in Corona ein besonderes Augenmerk.
Aufmerksamkeit für die Kultur? Ja. Honorare erhalten die Künstlerinnen und Künstler allerdings nicht für ihre Kurzauftritte im RBB. Ein festangestellter Intendant wie Thomas Ostermeier dürfte dies nicht problematisch finden, ein Freiberufler vielleicht doch. Programmdirektor Schulte Kellinghaus.
Die kriegen kein Honorar, die machen das, weil sie sich freuen, dass sie statt zu Hause zu sitzen eine Gelegenheit haben, zumindest einem breiteren Publikum zu zeigen, wie ihr Auftritt ausgesehen hätte.
In der Tat, die Zustimmung in der Kulturszene ist da. Viele Künstlerinnen und Künstler freuen sich über dieses Engagement des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Koalition der freien Szene in Berlin kritisiert allerdings die Auswahl. Es seien hauptsächlich etablierte und halbwegs gut finanzierte Institutionen und Künstler, die zum Zuge kämen, sagt Bettina Bohle, die für den Zusammenschluss der freien Kulturschaffenden spricht.
Also es gibt auf der einen Seite in der freien Szene häufig weniger Geld, um Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit zu machen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass der RBB als öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Fernsehen einen Programmauftrag hat, einen verfassungsgemäßen, die Vielfalt des kulturellen Lebens auch abzubilden. Und ich glaube, da könnte man schon noch ein bisschen mehr tun, um dem gerecht zu werden.
RBB-Programmdirektor Schulte Kellinghaus wirbt um Verständnis für die Auswahl. Idee und Umsetzung seien spontan am Wochenende vor dem Lockdown entstanden.
Darum kann das natürlich auch nicht der höchsten Gerechtigkeitsmatrix folgen, sondern es ist ein Symbol, was wir setzen wollen, wo wir sagen, da ist eine Berufsgruppe, die jetzt besonders darunter leiden und wo wir Aufmerksamkeit schaffen wollen.
Den Vertreterinnen und Vertretern der freien Szene reicht dieses Argument nicht aus. Bettina Bohle wendet sich direkt an den RBB-Programmdirektor, zumal die Solo-Selbstständigen durch die Corona-Krise am stärksten gebeutelt seien.
Ich würde mir wünschen, dass Sie zur Kenntnis nehmen, was für eine wunderbare Vielfalt an freier Szene in Berlin, für das auch die ganze Welt neidisch auf Berlin guckt, vorhanden ist und diese auch bei sich im Programm ihnen einen Platz geben. Das würde ich mir wünschen und ich glaube, der Gewinn ist auf beiden Seiten sehr groß.
Erste positive Folgen für Künstlerinnen und Künstler hat die Aktion RBB Macht Kultur bereits. Es haben sich eine ganze Reihe von Zuschauern gemeldet, die notleidende Schauspielerinnen, Tänzer und Musikerinnen finanziell unterstützen wollen.
Claudia van Laak berichtete. Wir blicken jetzt auf Platz 166 von 180 auf der Pressefreiheitsrangliste von Reporter ohne Grenzen. Da liegt Ägypten ziemlich weit hinten. Repressionen, Drohungen, gern landen kritische Journalistinnen und Journalisten auch mal zügig im Gefängnis. Bewundernswert sind da Kolleginnen und Kollegen, die sich nicht einschüchtern lassen und zielstrebig ihrer Arbeit nachgehen. Die Chefredakteurin des Nachrichtenportals Madamassa namens Lina Atala ist so eine Journalistin. Das Time Magazine zählt die Ägypterin zu den 100 einflussreichsten Menschen des Jahres 2020. Anna Eimeling hat sie in Kairo getroffen.
Gemütliche Sofas, ein paar Holztische und jede Menge Stühle stehen kreuz und quer im Redaktionsraum von Madamassa, ein bisschen so wie im Wohnzimmer einer WG. Doch hier, im 6. Stock eines unauffälligen Hauses im Kairoer Stadtteil Doki, wird hart gearbeitet. Chefredakteurin Lina Atala und ihr Team haben sich mit gründlichen Recherchen einen Namen gemacht. Auf ihrem Online-Portal berichten die Journalisten über alles, was ihnen wichtig erscheint und in den meisten anderen ägyptischen Medien keinen Platz findet. Es gibt sehr, sehr wenige unabhängige Stimmen und die können sich kaum über Wasser halten. Alle anderen Medien, egal ob sie dem Staat gehören oder in Privatbesitz sind, müssen entweder die offizielle Linie vertreten oder sehr gut aufpassen, über was sie berichten, damit sie sich vor Repressionen oder hartem Durchgreifen der Behörden schützen können. Was also bleibt, sind sehr, sehr wenige Stimmen, meist online, die versuchen, sich durch diese sehr repressive Umgebung zu navigieren. Und das hat seinen Preis. Lina Atala hat das selbst erlebt. Nach einer besonders sensiblen Geschichte über den Sohn des Präsidenten, der damals dem Geheimdienst angehört haben soll, wurden im November 2019 die Redaktionsräume von Madamassa gestürmt, die Journalistin und zwei ihrer Kollegen von Sicherheitskräften abgeführt. Warum und auf welcher Grundlage, weiß Lina Atala bis heute nicht. Wir haben es nicht mit einer politischen Autorität zu tun, die wir gut verstehen oder mit der wir verhandeln könnten. Sie ist unberechenbar. Deshalb ist es sehr schwierig, sich zu schützen, weil man nicht weiß, wo die Gefahren lauern, wer davon ausgenommen ist und wer nicht. Ich weiß zum Beispiel bis heute nicht, was damals tatsächlich geschehen ist und warum wir wieder freigelassen wurden. Lediglich einige Stunden hatten Lina Atallah und ihre Kollegen in Gewahrsam verbracht. Dagegen sitzen heute etwa 2 Dutzend Journalisten in ägyptischen Gefängnissen, etliche von ihnen ohne Anklage. Eine Nachfrage des ARD-Studios Kairo beim ägyptischen Informationsministerium blieb bislang unbeantwortet. Ende März 2020 wurde eine britische Journalistin des Landes verwiesen, weil sie in ihrem Artikel für die Zeitung The Guardian eine Studie zitierte, die von Corona-Infektionszahlen in Ägypten ausging, die weit höher waren als die offiziellen. Auch wer sich in den sozialen Medien äußert, kann schnell Schwierigkeiten bekommen. Wer dort den offiziellen Zahlen widerspricht, muss mit Geld- und Haftstrafen rechnen. Die ägyptische Regierung unter Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat in den vergangenen Jahren viele neue Gesetze erlassen, die die Pressefreiheit immer weiter einschränken. Sie seien noch repressiver als unter al-Sisis Vorgänger Hosni Mubarak, sagt Lina Atallah. Unter Mubarak hatten wir ein bisschen mehr Spielraum. Vor allem in den letzten 5 Jahren seiner Herrschaft. Da entstanden einige politische Bewegungen, es gab eine mehr oder weniger aktive Zivilgesellschaft und so gab es auch unabhängigen Journalismus, also Medien in Privatbesitz. Aber heute wird der Spielraum immer enger. Was wir durchmachen, ist beispiellos. Das ist nicht zu vergleichen mit den Einschränkungen unter Mubarak. Lina Atallah lässt sich trotzdem nicht einschüchtern. Als sie im Mai 2020 vor dem berüchtigten Tora-Gefängnis in Kairo die Mutter eines politischen Gefangenen interviewte, wurde sie erneut festgenommen. Erst Stunden später kam sie gegen Zahlung einer Kaution wieder frei. Der Staat sehe Madamassa als Feind, sagt Lina Atallah. Dabei gehe es ihr und ihren Mitstreitern um etwas ganz anderes. Wir sind nicht hier, um die Regierung zu bekämpfen. Wir sind hier, weil wir mit den Menschen sprechen wollen, ihnen andere Geschichten erzählen wollen und ihre Geschichten hören wollen. Und das auf eine interessante Art und Weise, kunstvoll. Und für mich ist das eine große Motivation. Uns geht es um den Journalismus. In Ägypten ist das Online-Portal von Madamassa mit seinen Berichten auf Arabisch und Englisch blockiert. Die Arbeit der Journalisten hat dennoch enorme Wirkung. Fast 50.000 Menschen folgen Lina Atallah auf Twitter. Das Time Magazine zählt sie in diesem Jahr zu den 100 einflussreichsten Menschen weltweit.
Anna Almeling über die ägyptische Journalistin Lina Atallah. Seitdem es dieses Magazin gibt, berichten wir über die Krise am Zeitschriftenmarkt. Wenn Sie allerdings am Zeitschriftenregal Ihres Vertrauens entlang spazieren, dann dürfte der Eindruck ein ganz anderer sein. Und dieser Eindruck täuscht nicht. Die Auflagen sinken zwar, aber die Anzahl der Titel insgesamt, die steigt. Und nun kommt noch ein neuer dazu, Daddy. Es handelt sich nicht um ein Väter-Selbstfindungsprojekt. Der Name ist in diesem Fall nur entfernt Programm. Was auch der Ort zeigt, an dem Michael Borgers die Daddy-Macher interviewt hat.
Berlin, Prenzlauer Allee, ein Prachtbau aus den 1920er Jahren. Was früher einmal ein Kaufhaus war für alle, ist heute ein Club für wenige. Für Mitglieder im Soho-Haus. Einem Ort, wo auch schon mal Hollywood-Stars übernachten, sich aber meist weniger bekannte Künstler und andere Kreative begegnen. Im 8. Stock mit Blick auf Dachpool und Stadtpanorama sitzen an einem schweren dunklen Holztisch Kemi Fatoba und Joseph Hutchinson. Das Soho-Haus ist ihr Redaktionsbüro. Hier, wo Menschen aus aller Welt zusammenkommen und die Kellner Englisch sprechen, haben die beiden in den vergangenen Monaten an ihrem ersten Printmagazin gearbeitet. Der Titel Daddy, ein spielerisches Wort, mit dem jeder etwas verbinde, erklärt Kemi Fatoba.
Weil wir auch nicht wollen, dass man uns allzu ernst nimmt. Also wir schreiben über ernste Themen, aber nicht eine extrem intellektuelle, akademische, nicht zugängliche Art und Weise.
Denn die ernsten Themen, um die es überwiegend geht, heißen Rassismus und Sexismus. So beschreibt in der ersten gut 130 Seiten starken Ausgabe von Daddy etwa eine vietnamstämmige Autorin, wie ihr Superheldengeschichten geholfen haben, mit rassistischen Anfeindungen in Deutschland umzugehen. Oder eine Transfrau blickt zurück, wie sie sich dank einer US-amerikanischen Reality-Show getraut hat, auch einmal extravagante Kleider zu tragen.
Also bei Daddy geht es darum, dass wir alle Aspekte von Diversität uns ansehen und dass wir Betroffene berichten lassen, ohne Betroffenheitsgeschichten zu erzählen. Also du kannst, wenn du schwarz bist, kannst du über Rassismuserfahrungen schreiben, aber du kannst auch einfach über dein Leben in einer Kreativagentur schreiben.
Ein Job, in dem Cammy Fotoba selbst lange gearbeitet hat. In Berlin, wo die gebürtige Wienerin, Tochter eines nigerianischen Vaters und einer Österreicherin, nach einer Zwischenstation in London seit einigen Jahren lebt.
Wir haben uns immer wieder darüber unterhalten, wie viel Sexismus, Rassismus, Homophobie immer noch präsent ist in Berlin, in dieser Stadt, die irgendwie so als dieses multikulturelle, progressive Mekka gilt. Und wir haben uns ja oft darüber unterhalten, oft darüber aufgeregt, bis wir uns irgendwann gedacht haben, okay, dann lass uns doch etwas machen, ne? Anstatt einfach immer nur zu raunzen, wie man in Wien sagt.
2016 war das. Entstanden ist aus diesem Ärger zunächst ein Online-Magazin, das schon damals eigentlich wie Print ausgesehen hat. Von Anfang an haben die Macher viel Wert auf redaktionell kuratierte Inhalte und ansprechendes Design gelegt. Irgendwann ist dann Joseph Hutchinson dazugestoßen. Der Afroamerikaner hatte bis dahin in den USA als Rechtsanwalt gearbeitet. Doch als ein Waffenproduzent sein Mandant wurde, kündigte er und zog nach Berlin. Dort hat er neu angefangen als Komiker und Journalist. Die Arbeit deutscher Medien empfindet er insgesamt als humaner als die seines Heimatlandes. Was ihm fehlt, ist mehr Selbstreflexion bei bestimmten Inhalten.
Das haben wir mit der Black Lives Matter-Bewegung erlebt. Die ersten so 2 Wochen, so im Juni, wollten viele deutsche Journalisten darüber schreiben, wie schlimm es ist in den USA, ohne einen Blick darauf zu werfen, was hier passiert und hier passiert ist.
Noch mehr als in den USA würden deutsche Medien eine weiße Mehrheitsgesellschaft abbilden, einerseits. Andererseits erkennt Hutchinson den wachsenden Willen einiger Redaktionen, sich für andere Perspektiven und Ideen zu öffnen. Am Ende müssten sich Medienmacher eben entscheiden.
Wollen wir alles genauso machen, wie wir es vorher gemacht haben, wo nur weiße Männer zwischen 18 und 35 Jahren alt bevorzugt werden? Oder wollen wir mehr Frauen ansprechen? Wollen wir non-binäre Menschen ansprechen? Wollen wir eine Art von Sprache benutzen, die nicht gegendert ist.
Daddy erscheint nun auf Englisch im Selbstverlag mit einer Auflage von 500 Stück. So soll es erstmalig möglich sein, den Autorinnen und Autoren ein Honorar zu zahlen. Wie der inhaltliche Kurs ihres Magazins aussieht, ist für das Herausgeberteam klar. Keine Kompromisse. Mit Daddy wollen die beiden konsequent die Themen umsetzen, die sie für wichtig halten. Ohne Rücksicht auf ein sogenanntes Mitteldeutschland, von dem sie früher immer bei ihrer PR-Arbeit gehört habe, betont Cammy Fotoba.
Ganz ehrlich, ich habe in London nie gehört, du musst an die Midlands denken, sondern du gibst den Ton vor, als wenn du in der Hauptstadt bist, wenn du bestimmte Themen besprichst. Und das ist die Richtung. Wenn du versuchst, jeden abzuholen, dann wirst du dich nie vorwärts bewegen.
Ja, können Sie bald drin blättern. Daddy, das neue Magazin, und Michael Borgers hat mit den Machern gesprochen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Heik Lacinian, ich bin Redakteur bei der Leipziger Volkszeitung und ich schreibe für das Gebiet Wurzen, mitten in Sachsen. Und morgen ist unser Thema, dass wir eine Familie auf einem winzig kleinen Dorf vorstellen, das an einem Blockheizkraftwerk tüftelt, das sich seinen eigenen Kraftstoff herstellt und dabei ohne fossile Brennstoffe auskommt. Damit ist natürlich die Familie in dem Thema Wasserstoff ein ziemlicher Underdog. Und das Witzige ist, dass einer der Familie ein Springreiter ist, der sich auch als Underdog international bei Wettkämpfen gegen Olympiasieger und Weltmeister durchsetzt, sodass wir da also so eine Doppelung an wirklich eigentlich ziemlich verrückten Sachen da zu bieten haben.
So, das war's von uns. Morgen der Nachredaktionsschluss-Podcast im Radio 1535 und natürlich im Netz deutschlandfunk.de. Sebastian Wellendorf bin ich. Machen Sie es gut.